Wir hören auf den Text für die heutige Bibelstunde aus dem Buch Esra im Kapitel 8, die Verse 15 bis 23. Und ich versammelte sie an dem Fluss, der nach Ahava fließt, und wir lagerten dort 3 Tage. Nun bemerkte ich zwar Volk und Priester, aber ich fand dort keinen von den Söhnen Levis. Da schickte ich Eliezer, Ariel, Shemaja und Elnathan und Jarib und Elnathan und Nathan und Elnathan, die Lehrer, und sandte sie zu Iddo, dem Vorsteher in der Ortschaft Kasifja. Und ich legte ihnen die Worte in den Mund, die sie zu Iddo und seinen Brüdern und den Tempeldienern in der Ortschaft Kasifja reden sollten, damit man Diener für das Haus unseres Gottes zu uns kommen ließe. Da ließen sie, weil die gute Hand unseres Gottes über uns war, einen einsichtsvollen Mann zu uns kommen von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, und zwar Scherebja mit seinen Söhnen und seinen Brüdern, insgesamt 18, und Haschabja und mit ihm Jesaja von den Söhnen Merari, seine Brüder und ihre Söhne, insgesamt 20, und von den Tempeldienern, die David und die Obersten zur Bedienung der Leviten gegeben hatten, 220 Tempeldiener. Sie alle waren mit Namen aufgeführt. Und ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten. Für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe. Denn ich hatte mich geschämt, vom König Soldaten und Pferde zu unserer Unterstützung gegen den Feind auf dem Weg zu erbitten. Wir hatten nämlich zum König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen. Aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Und so fasteten wir und suchten in dieser Sache Hilfe vor unserem Gott. Und er ließ sich von uns erbitten. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Bibelstunde. Wir danken dir für die Zeit, die wir haben dürfen, um auf dein Wort zu hören. Danke, dass dein Wort uns verändern möchte, dass es unser Fundament sein darf. Und so möchten wir dir unseren lieben Bruder Keshava Wolf anbefehlen. Schenk du ihm Vollmacht und auch Freude und Gewissheit, uns dein Wort auszulegen. Schenk du uns beim Hören offene Herzen, dass dein Wort Frucht bringt. Hab Dank, segne diese Stunde, segne auch die Teilnehmer der Musical-Freizeit. Auch für die Kinder wollen wir dich ganz herzlich bitten für diesen Abend. Amen.
Wenn wir an Esra denken, dann haben wir die Verknüpfung mit dem Tempelbau im Kopf. Esra und der Tempelbau. Nach dem Exil, da gehört das zusammen. Oder wir haben bei Esra die Rückkehr aus dem babylonischen Exil im Kopf. Auch das gehört doch zu Esra. Und bei beidem müssen wir sagen, da hat Esra noch gar nicht gelebt. Also beim Kyros-Edikt, die erste Welle der Rückkehrer aus dem babylonischen Exil, da war Esra noch nicht auf der Welt. Als der Tempel fertiggestellt wurde, da war Esra noch nicht auf der Welt. Und trotzdem verknüpfen wir es mit Esra, weil Esra uns das berichtet. Bei der Rückkehr aus dem babylonischen Exil, da können wir sagen, zumindest war Esra einer derjenigen, der die Gefangenen jetzt zurückgeführt hat. Der erste Zerubabel, der zweite Esra und der dritte dann eben Nehemia. Aber fangen wir nochmal von vorne an. Für alle, die irgendwie noch gar nicht in der Esra-Welt drin sind, die vielleicht, weil es schon viel zu lange her ist, dass wir die letzte Einheit hatten, das alles schon wieder vergessen haben. Einmal kurz, wo stehen wir denn jetzt eigentlich in Esra? Wir haben angefangen damit, dass wir gesehen haben, Esra malt uns einen Gott vor Augen, der regiert. Esra malt uns einen Gott vor Augen, der regiert. Gott regiert durch irdische Herrscher. Er gebraucht diesen Kyros, um seine Heilsgeschichte voranzubekommen. Er gebraucht diesen Kyros, damit jetzt sein Volk Israel wieder zurückkehren darf aus der babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem in diese kleine Provinz Juda. Er malt uns einen Gott vor Augen, der regiert, indem er deutlich macht, das Volk vor dem Exil ist das gleiche Volk wie nach dem Exil. Das ist, wir haben diese in Kapitel 2 diese Liste der Kontinuität gesehen. Das zieht sich durch. Gott hat sich nach dem Exil kein anderes Volk ausgesucht. Er hat mit dem alten Volk weitergemacht, weil er ein Gott der Treue ist. Ein Gott der Gnade, der jetzt hier sagt, und jetzt dürft ihr zurückkehren. Wir haben gesehen, wie diese Rückkehrer richtig gut gestartet sind, die richtigen Prioritäten gesetzt haben. Sie sind nach Jerusalem gegangen. Sie haben angefangen, den Altar zu bauen, damit Gottesdienst wieder möglich ist. Sie haben den Tempel geplant. Sie haben auch angefangen und dann 18 Jahre Stillstand. 18 Jahre erst angefangen durch Widerstände von außen, wo sie dann den Widerständen mehr Glauben geschenkt haben als dem lebendigen Gott. Und wie über die Zeit dann die persönlichen Interessen in den Vordergrund gerückt sind, man hat sich dann um das eigene Häusle gekümmert und nicht mehr um den Tempel. Und dann haben wir gesehen, wie Gott wieder sein Volk rausholt. Er schickt seine Propheten Haggai und Zacharia mit einem Wort, um ihnen diese Missstände aufzuzeigen und sagt, und jetzt fangt doch endlich wieder an. Die Prioritäten werden neu geordnet und der Tempelbau beginnt und tatsächlich dürfen sie dann 516 vor Christus diesen Tempel fertigstellen. Und dann haben wir 60 Jahre Lücke. 60 Jahre, die geprägt waren durch Normalität. Normalität, die geprägt war durch das Wort Gottes. Das war das Entscheidende. Endlich durfte wieder Normalität im Volk eintreten. Und dann beim letzten Mal haben wir dann endlich diesen Esra kennengelernt. In Kapitel 7, da ist das Buch ja schon quasi wieder fast vorbei. Und dann tritt aber die Person auf, die jetzt hier Namensgeber des Buches ist. Esra. Und wir haben seine Grundhaltung gesehen, seine Grundentscheidung, die er getroffen hat, nämlich, dass er gesagt hat, er will die Tora suchen, darin forschen, wissen, was im Wort Gottes steht. Er will selbst danach leben, es tun, aber er will es auch lehren, das Volk darin unterweisen, damit das Wort Gottes im Volk wieder groß gemacht wird. Und dann sind wir in Kapitel 8. Jetzt geht es zurück nach Jerusalem. Und wir würden uns jetzt einen sehr ausführlichen Reisebericht wünschen. Ja, Esra, erzähl uns doch mal von wo, über welche Städte, wann, wie lang und so weiter. Erzähl uns doch mal das Ganze, wie diese Reise war. Und was macht Esra? Esra sagt uns zwei Verse, wie diese Reise war. Wir lesen diese beiden Verse in Kapitel 8, Vers 31 und 32, da heißt es, und wir brachen vom Fluss Ahava am 12. des ersten Monats auf, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns und rettete uns vor der Hand des Feindes und die Schar in dem Hinterhalt am Weg. Und so kamen wir nach Jerusalem und blieben dort 3 Tage. Ende aus, das war's mit dem Reisebericht. Aber wir haben ein ganzes Kapitel 8. Das heißt, Esra setzt einen anderen Schwerpunkt. Esra will uns jetzt keinen ausführlichen Reisebericht geben, sondern er will sagen, das, was wichtiger ist als die Reise selbst, ist, wie wir die Reise vorbereitet haben. Das, was vor der Reise passiert ist, das stellt er jetzt in den Fokus und das wollen wir uns jetzt heute Abend gemeinsam anschauen. Wie sahen denn die Reisevorbereitungen von Esra aus? Das Erste, ich weiß nicht, wie Ihre Reisevorbereitungen aussehen, aber am Anfang dieser Reisevorbereitung haben wir erstmal eine Liste, wer kommt denn alles mit? Muss ja geklärt sein. Wir würden die Liste am liebsten überspringen, diese ersten 14 Verse, und würden eigentlich gerne einen doppelten Sprung machen, 7 Vers 28, schön, Erzählung, dann kommt diese Liste, kurze Unterbrechung, 15 Vers A, wieder Erzählung und ich versammelt sie an den Fluss und dann nochmal springen zu Vers 21 und ich rief dort am Fluss Ava ein Fastenhaus. Also wir würden gerne diese Liste, wer kommt denn jetzt mit, würden wir gerne überspringen, weil wir sagen, ah, das ist doch langweilig, das lese ich nicht so gern und ich hoffe, Sie erinnern sich vielleicht noch an Kapitel 2, denn da hatten wir ja genau das gleiche Phänomen. Da hatten wir ja auch eine Liste, die nochmal deutlich länger war und deswegen möchte ich auf die Liste gar nicht so im Detail eingehen, aber ich kann sie nicht überspringen, weil Esra sie uns hier gibt. Weil Esra sagt, die Liste ist wichtig. Wer kommt mit? Das Grundsätzliche, wie die Liste aufgebaut ist, können Sie bei Kapitel 2 nochmal nachhören. Und das ist hier genauso. Das heißt, wir haben hier auch wieder eine Liste der Kontinuität. Diejenigen, die jetzt hier zurückkehren, auch die ordnen sich zu Volkszugehörigen zu, die vor dem Exil gelebt haben. Also wir haben auch wieder dieses Söhne von und dann wird ein Name genannt von jemand, der vor dem Exil gelebt hat, um deutlich zu machen, ja, wir gehören zu diesem Volk Israel, das Gott erwählt hat und deswegen dürfen wir jetzt auch mitkommen. Das ist das, was wir in Kapitel 2 auch schon gesehen haben. Aber das Besondere jetzt an dieser Liste ist, wer denn genannt wird. Wir haben am Anfang drei Einzelpersonen und dann haben wir Familien, die genannt werden. Und wenn wir schauen, wie viele Familien das sind, dann sind das 12 Familien, die genannt werden. 12 Familien, und bei der Zahl 12, da wird uns ja schon etwas deutlich, was Esra an anderen Stellen schon betont hatte, dass er sagt, das, was wir hier nach dem Exil haben, das ist ganz Israel. Das ist nicht nur der Überrest von dem ehemaligen Südreich, die halt frommer gewesen sind und dann auch nach dem Exil frommer waren. Nein, das macht deutlich, das, was wir jetzt hier haben, das ist ganz Israel. Aus welchen Stämmen die dann nachher kommen, das spielt für ihn keine Rolle. Aber er sagt, auch nach dem Exil sind es eben wieder 12. Wieder 12 Stämme, das ganze Volk Israel, das Gott sich eben erwählt hatte. Wahrscheinlich war die Liste länger, aber da er nimmt quasi 12 raus, um genau diese Betonung zu machen, zu sagen, es ist ganz Israel, das jetzt hier auch wieder zurückkehrt. Und dann haben wir eine Besonderheit, und zwar die vorletzte Familie, die genannt wird, in Vers 13, da heißt es, und von den Söhnen Adonikam, die letzten. Und dies sind ihre Namen, Eliphelet, Jeiel und Shemaja und mit ihnen 60 Männer. Also von den Söhnen Adonikam die letzten. Jetzt ist das nicht die letzte Familie, die genannt wird, wenn danach kommt nochmal eine Familie. Das heißt, wir müssen dieses die letzten anders verstehen. Was drückt Esra hier aus? Von der Familie Adonikam sind es die letzten, die zurückgekehrt sind. Und damit ist das die erste Familie, die genannt wird, von der tatsächlich die ganze Familie aus der Gefangenschaft wieder zurückgekehrt war nach Jerusalem. So wie es eigentlich sein sollte. So wie als Gott dieses Kyros-Edikt ergehen ließ und zu sagen, ihr dürft wieder zurückkehren. So hätte es eigentlich sein sollen, dass alle Familien vollständig zurückkehren. Aber nur diese eine Familie hat es bis zur Zeit von Esra geschafft. Das war die erste Familie, wo die letzten Nachkommen jetzt auch aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sind. Also das war der erste Teil dieser Liste. Wer ist denn mit dabei? Wen das im Detail interessiert, lege ich Ihnen nahe. Lesen Sie das gerne heute Abend als Gute-Nacht-Lektüre nochmal nach. Aber das ist das Entscheidende. Ganz Israel kehrt jetzt hier zurück. Und von einer Familie, die ist sogar jetzt komplett. Und dann haben wir aber noch einen zweiten Teil. Wer kommt denn mit? Und das lesen wir quasi in ab Vers 15, was wir dann eben gehört haben, wo es heißt, und ich versammelte sie an den Fluss, der nach Ahava fließt, und wir lagerten dort 3 Tage. Und nun bemerkte ich, zwar im Volk, zwar Volk und Priester, aber ich fand dort keinen von den Söhnen Levis. Also er versammelt sie jetzt hier an den Fluss. Wir denken erstmal, okay, jetzt geht's endlich weiter, und dann kommt aber nochmal eine Unterbrechung. Er gibt ihnen 3 Tage Zeit, um sich alle einzufinden, die jetzt mitkommen wollten. Und dann geht er aber nicht los, weil er merkt etwas. Wir lesen, dass Esra 8 hatte. Also er hat 8 gegeben. Wer ist denn jetzt mit dabei? Wer kommt denn mit? Natürlich, er wollte es ja aufschreiben, aber indem er darauf achtete, bemerkt er, da fehlt jemand. Da fehlen Söhne Levis. Wir haben Volk, und wir haben Priester, aber es fehlen Leviten. Und das verzögert jetzt die Reise noch einmal, denn Esra schickt jetzt eben eine Einheit los und sagt, besorgt uns Leviten. Und wir fragen uns, warum? Warum brauchst du jetzt noch Leviten? Wir haben doch schon 12. Aber warum brauchst du jetzt noch Leviten? Was ist dein Anliegen? Ja, Esra schickt diese Delegation los zu einem Ido, nach Kesafia. Wir wüssten gerne mehr Details über die Person, über den Ort, wissen wir leider nicht mehr, aber ist auch gar nicht so entscheidend. Entscheidend war, dass Esra gesagt hat, und ich mache hier einen Rieseneinsatz, dass wir Leviten mitbekommen. Und das stellt natürlich die Frage, warum brauchst du jetzt Leviten? Denn in Jerusalem gab es doch schon welche. Ich meine, die sind doch schon seit 80 Jahren wieder zurück. Warum braucht es jetzt dann nochmal Leviten? Und man könnte ja auch sagen, ja, wenn die Leviten halt nicht wollten, selber schuld, können sie doch da in der babylonischen Gefangenschaft bleiben. Und der Grund, warum sie dort geblieben sind, naja, die hatten sich wahrscheinlich dort ein schönes Leben gemacht. Das Leben, das sie in Jerusalem erwartete, das war nicht so aussichtsreich. Naja, der Tempeldienst stand an. Jerusalem war immer noch zu großen Teilen ein Trümmerhaufen. Und sie waren dann angewiesen davon, dass die Leute genügend opfern, genügend spenden. Das war jetzt nicht so lukrativ. Die hatten sich dort ein schönes Leben aufgebaut. Wo sagen, warum sollte ich das denn verlassen? Aber Esra sagt, nein, wir brauchen Leviten. Warum brauchen wir Leviten? Das, was Esra hier macht, das hat mit seiner Grundhaltung zu tun, die wir eben beim letzten Mal gesehen haben. Seine Grundhaltung war die Tora suchen, erforschen, was steht da drin und dann auch danach zu handeln. Und er hat gemerkt, wir brauchen Leviten, damit ich das umsetzen kann, was in der Tora steht. Denn eine Teilaufgabe, wofür er jetzt diese Leviten gebraucht hat, eine Teilaufgabe war es, diese Spenden, die er vom König und von anderen Einwohnern im Babylonischen Reich bekommen hatte, nach Jerusalem zu bringen. Und da war eben nicht nur Gold und Silber, sondern es heißt, es waren auch Tempelgeräte dabei. Und die Tempelgeräte, das waren heilige Geräte. Und heilige Geräte, da konnte Esra nicht zu irgendjemand sagen, ey, ihr habt noch Platz in eurem Gepäck, packt es da mal mit rein und sorgt, dass es in Jerusalem ankommt. Sondern er sagt, heilige Geräte, die darf nicht irgendjemand transportieren, sondern die heiligen Geräte wurden von den Leviten transportiert. Das heißt, er braucht Leviten, die jetzt diese heiligen Geräte nach Jerusalem bringen können. Und also schickt er diese Delegation los und die hatten tatsächlich Erfolg. Sie haben zwei levitische Familien bekommen, die jetzt hier mitkommen und sie stammen sogar dann noch eben von dem Stamm Merari. Und Merari war eben dann damals in der Wüstenwanderung für diese heiligen Geräte zuständig. Und das war Esra wichtig, weil er sagt, und es ist eben Vorschrift im Wort Gottes. Da kann ich nicht einfach drüber hinweggehen. Das muss ich umsetzen. Das muss erfüllt werden. Und wir haben ja ein Negativbeispiel, wo das eben nicht im Detail beachtet wurde. Als die Bundeslade im ersten Versuch nach Jerusalem gebracht werden sollte und der Usa seine Hand ausstreckt und dabei stirbt, weil die Bundeslade heilig war. Und Usa hatte da nichts zu suchen. Und Esra sagt, das darf nicht passieren. Wir haben hier heilige Geräte, die müssen von den Leviten transportiert werden. Also deswegen sagt er, ich brauche Leviten. Das heißt, das Erste, was wir in seinen Reisevorbereitungen jetzt sehen, ist, dass er sagt, Heiliges muss heilig behandelt werden. Etwas, was Gott heilig ist, muss heilig behandelt werden. Angefangen bei diesen Tempelgeräten. Weitergemacht, wenn wir in das Wort Gottes reinschauen, wenn Gott sagt, mein Name ist heilig, dann heißt es, Gottes Name soll auch heilig behandelt werden. Das heißt, den Namen Gottes darf man nicht einfach so gebrauchen wie irgendeinen Namen von Ihnen, der hier links und rechts neben Ihnen sitzt. Nein, das ist ein heiliger Name, er soll heilig behandelt werden. Gott heiligt den siebten Tag, ganz am Anfang im Schöpfungsbericht. Und wenn Gott diesen siebten Tag heiligt, dann heißt es, sein Volk Israel soll diesen Tag heilig behandeln. Was heißt heilig behandeln? Heilig behandeln heißt, es soll ein Unterschied gemacht werden. Es soll anders behandelt werden als der Rest. Also wenn der siebte Tag geheiligt wird, dann heißt es eben, dass da ein Unterschied gemacht wird. Er soll an diesem siebten Tag soll man anders leben als in den restlichen sechs Tagen. Dieser siebte Tag soll anders gefüllt werden als diese restlichen sechs Tage und so weiter. Also wenn Gott etwas sagt, das ist mir heilig, dann ist die Aufforderung und das sollen wir auch heilig behandeln. Damit sollen wir auch einen Unterschied machen. Und Paulus greift das auf. Er verwendet diesen Begriff nicht, Heiligen, aber das, was er schreibt, da können wir genau dieses Konzept entdecken. Er schreibt den Korinthern über das Abendmahl und sagt, bei euch beim Abendmahl, da geht es drunter und drüber. Ihr kommt betrunken dahin, es ist für euch, als wäre es irgendeine Fete. Und er sagt, nein, das Abendmahl, das ist etwas Besonderes, das Gott uns gegeben hat, das Jesus eingesetzt hat, seinen Jüngern. Und deshalb soll das anders behandelt werden, als wenn ihr irgendwo zum Essen eingeladen seid. Ja, also Heiliges soll heilig behandelt werden. Das ist das Erste in seinen Reisevorbereitungen. Und dann geht's weiter. Die Leviten sind da. Die Reise geht los. Nein. Auch jetzt geht diese Reise noch nicht los. Die Reisevorbereitungen gehen noch weiter. Denn dann lesen wir in Vers 21, dass Esra ein Fasten ausruft. Alle, die jetzt zurückkehren wollen, alle, die sich da an diesem Fluss Ahava versammelt hatten, die sollen jetzt fasten. Und ich habe mir gedacht, da jetzt ja die Fastenzeit wieder ansteht, eignet sich das ja, einen kurzen Exkurs zum Thema Fasten zu machen. Fasten ist ja heute relativ unüblich geworden. Oder man müsste eigentlich sagen, zumindest so, wie es die Bibel versteht. Wenn wir heute von Fasten hören, dann geht es ganz stark um den Gesundheitsaspekt, um die Fitness, ich muss abnehmen, ich muss meinen Körper entgiften und so weiter. Das steckt alles in diesem Fasten drin und tatsächlich auch in Literatur, die hier am Büchertisch liegt, zum Thema Fasten. Im Text hinten drauf steht sehr viel über Fitness und Gesundheit und nur ein ganz kleiner biblischer Bezug. Ja, aber das ist eben der Fokus heute. Wenn wir über Fasten hören, sprechen, dann geht es um unsere körperliche Gesundheit. Wenn wir in die Bibel reinschauen und schauen, was sagt denn die Bibel über das Thema Fasten, dann hat der gesundheitliche Aspekt, der Fitnessaspekt, der Abnehmaspekt gar keine Rolle. Ja, also müssen wir uns anschauen, was sagt denn die Bibel eigentlich über das Thema Fasten? Wenn Sie sich jetzt vorgenommen haben zu fasten, dann ist es wichtig, das zu wissen. Die Bibel, wenn wir in die Bibel reinschauen und uns mit dem Thema Fasten beschäftigen, dann hat das Fasten dort immer, wirklich immer einen geistlichen Bezug. Es ist immer etwas Geistliches. Nicht der Körper ist im Fokus, sondern die innere Haltung von der Person, die jetzt hier fastet. Das ist das, worauf der Fokus gelegt wird. Fasten, was steckt dahinter? Fasten erstmal, wenn man jetzt schaut, was ist Fasten? Es ist teilweise oder völliger Verzicht auf Essen und Trinken, aber mit der Einschränkung, wenn es längere Zeiträume sind, dann ist es meistens nur der Verzicht auf das Essen, also auf die Nahrung, das Trinken, das wäre dann auch ab einem gewissen Zeitraum lebensgefährlich. Ein Fasten konnte ausgerufen werden, und zwar von einem Oberhaupt, das heißt etwa von einem König oder wie es hier das Reiseoberhaupt Esra, er konnte auch dieses Fasten ausrufen. Und wenn ein Fasten ausgerufen wurde, dann war meistens ein Fastentag im Blick. Also nicht irgendwie ein Zeitraum von unbekannter Dauer, sondern es war meistens ein Tag im Blick, der jetzt hier ausgerufen wurde. Es gab Extremfasten, 40 Tage und 40 Nächte, das kommt sehr selten vor. Wir haben Mose, wir haben Elia und wir haben Jesus, bei denen dieses Extremfasten berichtet wird. Aber ansonsten finden wir das nicht. Es gibt nirgendwo die Aufforderung, dass wir das nachmachen sollten. Es gibt nur zwei Berichte in der Bibel, bei der über einen längeren Zeitraum, länger heißt 3 Tage, berichtet wird, dass tatsächlich auf Essen und Trinken komplett verzichtet wurde. Das haben wir bei Esther und wir haben das bei Paulus nach seiner Bekehrung vor Damaskus. Aber das Entscheidende bei diesem Fasten ist nicht der komplette Verzicht. Also man ist nicht heiliger, wenn man auf Essen und Trinken verzichtet, als wenn man nur auf Essen verzichtet. Ja, darum geht es nicht, sondern es geht um den Grund, der hinter dem Fasten steht. Der Grund für das Fasten, das war entscheidend, das gab es unterschiedliche. Da gab es einmal die Trauer, die als Grund des Fastens galt. Wir sehen das bei David, als das Kind des Ehebruchs im Sterben liegt, da fastet er aus Trauer. Er fastet. Wir sehen das immer wieder, wenn Menschen gestorben sind, dass danach gefastet wurde. Fasten ist aber auch ein Aspekt, den wir sehen, wenn große Entscheidungen anstanden, bei denen eben nur Gott jetzt diesen Ausgang dieser Entscheidung in der Hand hatte, wo man selber auch gar keinen Einfluss darauf hatte. Und der häufigste Grund des Fastens, das ist das, was wir hier auch bei Esra lesen. Da heißt es nämlich, und ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigten. Das ist der häufigste Grund, weshalb in der Bibel gefastet wurde. Um sich vor Gott zu demütigen. An anderen Stellen kommen noch weitere Elemente dazu, wie das Zerreißen der Gewänder, Asche auf das Haupt zu streuen, Sacktuch anzulegen und so weiter. Das kommt ganz oft auch noch mit dazu, aber die Haltung, die darin ausgedrückt wurde, war eben, ich demütige mich vor meinem Gott. Damit gehört Fasten zu den sogenannten Selbstminderungsriten. Das sind eben diese ganzen Dinge, die ich gerade genannt habe. Aber es ist immer der Bezug zu Gott. Also die Demütigung passiert immer in Bezug auf Gott und nicht vor den Menschen. Und das ist das, was Jesus eben bei den Pharisäern, bei den Heuchlern kritisiert. Die Pharisäer, die haben 2-mal in der Woche gefastet. Donnerstags, weil da nach der Überlieferung Mose auf den Berg Sinai hochgewandert ist. Und am Montag, weil er nach der Überlieferung wieder runtergekommen ist. An diesen Tagen haben die Pharisäer gefastet. Und die Kritik, die Jesus jetzt hier übt, ist, dass in diesem Fasten die geistliche Verknüpfung aufgehoben wurde. Denn das, was sie gemacht haben, sie haben sich als fastend präsentiert. Damit alle sehen, die fasten, wie heilig sind die denn? Aber eigentlich ist genau das gewesen, was sie eben nicht heilig gemacht hat. Denn sie haben sich vor den Menschen gedemütigt und nicht vor Gott. Bei Esra haben wir genau diese Demütigung vor Gott. Er und das Volk, sie demütigen sich vor Gott, bevor sie diese Reise beginnen. Warum demütigen sie sich? Wenn wir das weiterlesen, dann heißt es in Vers 22, denn ich hatte mich geschämt, vom König Soldaten und Pferde zu unserer Unterstützung gegen den Feind auf dem Weg zu erbitten. Wir hatten nämlich zum König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen, aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Klingt im ersten Moment erstmal voll positiv, wo man sagt, wow, was für ein Glaubenszeugnis von Esra hier vor dem König, dass er das so bezeugt. Aber jetzt ist das der Grund, weshalb Esra sagt, jetzt muss ich mich erstmal demütigen. Was ist denn das, was bei Esra hier passiert? Indem er dem König das so präsentiert, er sagt, die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen. Und nicht, wir vertrauen darauf, dass die Hand Gottes über uns ist. Macht er eigentlich einen Befehl an Gott, dass er sagt, König, ich brauche kein Militär, denn Gott wird uns beschützen, und damit drückt er einen Befehl an Gott, ja Gott, du musst uns beschützen, weil deshalb verzichte ich ja auf die militärische Unterstützung. Und dann sagt Esra, das geht eigentlich nicht, ich kann doch Gott keine Befehle erteilen, und deswegen heißt es jetzt vor der Reise, jetzt müssen wir uns erstmal wieder vor Gott demütigen. Das heißt, Esra sagt, wir müssen wieder den richtigen Platz einnehmen. Gott ist oben, ich bin unten. Gott gibt Anweisungen, ich höre, nicht umgekehrt. Und das ist der Grund, weshalb Esra hier fastet. Also für ihre Fastenzeit, falls sie sich das vorgenommen haben, das Entscheidende ist, dass es um eine geistliche Verknüpfung geht. Dass dann vielleicht ein positiver Effekt auf ihre Gesundheit und so weiter dabei mitkommt. Ist schön, ist ganz nett, aber ist nicht entscheidend. Sondern wenn sie sich entschließen zu fasten, dann sollte es sein, weil sie sagen, ich muss die Verhältnisse mit Gott wieder klären. Ich muss wieder klären, dass ich unten stehe und Gott oben. Darum geht es, um nichts anderes. Die geistliche Verknüpfung ist entscheidend. Und dann ist es auch egal, auf was sie jetzt verzichten. Denn zu der Zeit der Bibel war natürlich die Nahrung ein sehr zentraler Aspekt des Lebens. Darüber hat man sich tagtäglich Sorgen gemacht. Komme ich heute über die Runden? Ja, das war das Entscheidende. Und deswegen war, indem man eben auf Nahrung verzichtet hat, das war ein Ausdruck dessen, ich mache mich jetzt hier auch in diesem zentralen Punkt abhängig von Gott. Wenn Sie sagen, Sie verzichten auf etwas anderes, wo Sie sagen, das ist etwas, was mich tagtäglich wirklich beschäftigt, dann ist es auch voll in Ordnung, solange eben dieser geistliche Aspekt im Vordergrund ist. Denn es soll sein, dass die Zeit, die dadurch frei kommt, die Gedanken, die dadurch frei werden, weil man sich eben nicht um dieses Kernthema des Alltags dreht, können jetzt für Gott verwendet werden. Da kann man sich auf Gott neu ausrichten, neu füllen, neu im Wort Gottes sich wieder vertiefen und so weiter. Ja, das Entscheidende ist der geistliche Aspekt, dass sie sagen, es geht mir um meine Beziehung mit Gott. Nicht darum, dass andere sehen, dass ich faste und oh, wie toll bist du denn, das könnte ich ja niemals. Sondern dass sie sagen, nein, die anderen soll es im Idealfall gar nicht wahrnehmen. Denn es geht mir einfach nur um mich und meinen Gott. Gott oben, ich unten. Also Exkurs zum Fasten erledigt, zurück zu Esra. Wir sollen als erstes Reisevorbereitung Heiliges auch heilig behandeln. Und jetzt müssen wir aber nochmal eine Differenzierung vornehmen. Denn Heiliges heilig zu behandeln heißt nicht, dass wir für Heiliges nur geistliche Methoden anwenden dürfen. Und das, was das genau bedeutet, das sehen wir eben auch bei Esra. Das Erste, Esra wählt hier eine geistliche Methode, ein geistliches Element, das Fasten, für eine Reise, für etwas, was man da sagen muss, das ist ja erstmal gar kein geistliches Unterfangen. Eine Reise von A nach B hat ja erstmal gar nichts Geistliches an sich. Und Esra wählt ihr aber trotzdem eine geistliche Reisevorbereitung für eine, sag ich mal, weltliche Reise, Klammer auf, weltlich ist nicht negativ wertend gemeint, sondern einfach nur eine irdische, eine nicht dem geistlichen Leben direkt zugehörige Sache. Also Esra wählt hier diese geistliche Methode für etwas Alltägliches, für eine Reise, für etwas, was erst in erster Linie gar nicht mal geistlich ist. Und genau das müssen wir beachten, wenn wir sagen, wir wollen Heiliges heilig behandeln, heißt es nicht, dass wir für weltliche Sachen nur weltliche Methoden verwenden dürfen und für geistliche Sachen nur geistliche Methoden, sondern auch für unsere ganz normalen alltäglichen Aufgaben sollen wir geistliche Reisevorbereitung mit reinnehmen. Wir dürfen und sollen und vor einer Reise Gott mit reinnehmen. Und wenn wir in Urlaub fahren, dürfen wir sagen, Gott, wir legen dir diese Reise hin. Das ist ganz normal. Wir dürfen vor beruflichen Meetings, vor beruflichen Entscheidungen dürfen wir zu Gott kommen. Wir dürfen da Gott mit reinnehmen. Wir sollen unseren Glauben eben nicht zu Hause an der Haustür stehen lassen und sagen, jetzt bin ich erstmal 8, 9, 10 Stunden auf Arbeit und wenn ich zurückkomme, dann nehme ich meinen Glauben wieder mit. Sondern wir sollen diesen Glauben mit zur Arbeit nehmen. Der Glaube gehört zu allem, soll unser ganzes Leben durchdringen, eben auch die Bereiche, wo wir sagen, das ist im ersten Moment gar nicht mal geistlich, was ich da mache. Vor einem halben Jahr, da sind wir zum Geburtstag von meinem Bruder gefahren und hatten dann in Stuttgart eine Reifenpanne. Wir sind dann irgendwo seitlich rangefahren, haben auf den Pannendienst gewartet und während wir da so warteten, saß unser Sohn hinten drin und hat gesagt, Papa, wir haben ja auch gar nicht gebetet. Und ich habe dann überlegt, war das so? Ich weiß es nicht mehr. Unser Sohn ist relativ schlau, der merkt sich alles, deswegen vertraue ich ihm, dass es auch stimmt tatsächlich. Und ich habe gesagt, ja, es ist eine weltliche Reise gewesen. Warum haben wir nicht gebetet? Warum habe ich Gott da nicht mit reingenommen? Wäre der Reifen nicht geplatzt, wenn ich gebetet hätte? Keine Ahnung. Aber es war für mich in dem Moment wieder eine Erinnerung zu sagen, ja, ich soll Gott da mit reinnehmen in meine alltäglichen Sachen, auch wenn das erstmal gar kein geistliches Thema ist. Und jetzt sagen sie, ist doch klar. Natürlich, mein Glaube ist immer dabei. Der ist immer mit drin, egal was ich mache, dann freue ich mich für sie. Die Realität ist meistens eher anders, dass man dann doch Gott ganz schnell vergisst und sagt so, hoppla, da hätte ich jetzt doch Gott eigentlich mit reinnehmen können. Aber trotzdem glaube ich, dass diese Richtung, dass wir in nicht geistliche Aufgaben Gott mit reinnehmen, dass das leichter ist als jetzt die andere Richtung, die wir bei Esra eben auch erkennen. Denn nach dem Fasten, der letzte Teil der Reisevorbereitung, ist, dass er jetzt diese Spenden an die Leviten übergibt. Und er sagt eben nicht, hier, das ist der Haufen, guckt mal, wie ihr das bei euch unterkriegt. Und dann in Jerusalem packt das mal wieder aus und gibt es den Priestern, die da vor Ort sind. Nein, Esra macht das anders. Es heißt in Vers 25, und ich wog ihnen das Silber und das Gold und die Geräte dar, das Hebopfer für das Haus unseres Gottes, das der König und seine Räte und seine Obersten und ganz Israel, das sich dort befand, abgehoben hatte. Und dann wird das ganz genau aufgeschrieben. Was hat er ihnen denn jetzt abgewogen? Also das, was Esra hier verwendet, um diese Spenden jetzt an die Leviten zu übergeben, würde wir sagen, hey Esra, es reicht doch, wenn du denen vertraust. Hey, das sind doch Leviten, du kannst ihnen vertrauen, die werden das dann doch schon richtig nach Jerusalem bringen. Aber Esra sagt, nein, ich wiege das ab. Ich dokumentiere es. Man könnte sagen, er gebraucht diese weltliche Methode der Buchhaltung. Das wird ganz genau dokumentiert, ganz genau aufgeschrieben. Und damit das eben ganz, ganz klar ist. Ja, Vertrauen gehört dazu. Aber es ist trotzdem, sagt er, es ist trotzdem nicht verkehrt, dass man eben auch diese weltliche, nicht geistliche Methode der Buchhaltung hier anwendet. Und wir müssen ja dazu sagen, auch heute im Bereich Finanzen, es ist gut, wenn wir das machen. Denn wir könnten ja auch sagen, Vertrauen reicht doch. Hey, das ist doch ein Bruder und Schwester im Herrn, die das machen. Aber leider gab es auch schon in unserer Zeit in christlichen Werken Veruntreuung von Spendengeldern. Und deswegen ist diese weltliche Methode, die hier reinkommt, nämlich die Methode der Buchhaltung, ist gut und sinnvoll und darf angewendet werden und ist nichts Böses. Nur weil man sagt, wir gehen da nicht geistlich vor, sondern nehmen da diese Buchhaltung mit rein, heißt es nicht, dass es ungeistlich wäre. Nein, wir dürfen diese Methode der Buchhaltung hier eben mit reinnehmen. Und das ist nicht nur im Bereich der Finanzen, sondern auch in anderen Themen dürfen wir nicht geistliche Elemente in geistliche Aufgaben mit reinnehmen. Ja, da gibt es in Gemeinden Leute, die top sind im Projektmanagement. Die sind in irgendwelchen Firmen ganz weit oben mit drin und sind da Projektmanager, als Projektmanager unterwegs. Und wenn sie in Gemeinde kommen, ein Projekt anvertraut bekommen, dann heißt es, ja, jetzt beten wir erstmal, wie wir das machen sollen. Sie dürfen ihre Begabung als Projektmanager mit reinnehmen. Natürlich ersetzt das das Gebet nicht. Das soll natürlich auch mit reinkommen. Deswegen, Esra hat ja beides. Geistliche und weltliche Reisevorbereitung, die sich hier miteinander vereinen. Aber dieses weltliche Element darf mit reingenommen. Wenn ich in Gemeinde unterwegs bin, dann darf ich auch diese Gaben, diese Talente mit reinnehmen. Es gibt die Forschung, eine Predigt ist nur dann geistlich, wenn sie spontan passiert. Also wenn der Pastor vortritt, ich schlage jetzt mal das Wort Gottes auf und gucke, was der Herr mir sagt. Ich glaube, meine Predigt wäre schon längst vorbei, wenn ich mich nicht vorbereitet hätte. Ich darf die weltliche Methode der Vorbereitung anwenden. Denn einer meiner Dozenten hat mal ganz treffend gesagt, der Geist kann auch in der Vorbereitung wirken. Aber wir dürfen weltliche Methoden anwenden. Wir sollen, und wir müssen uns das bewusst machen, Gott hat uns ja nicht nur geistliche Gaben geschenkt. Gott hat uns auch natürliche Begabungen gegeben. Und diese natürlichen Begabungen dürfen wir in Gemeinde mit reinnehmen. Und dann dürfen Sie überlegen, was haben Sie denn an Begabungen, an Talenten, wo sagen Sie, da bin ich richtig gut. Und dann ist der zweite Schritt zu fragen, und wo kann ich das in meiner Gemeinde einbringen? Wo kann ich Gott in meiner Gemeinde damit dienen? Auch wenn das jetzt keine geistlichen Begabungen sind, die Sie mit Jesus Christus geschenkt bekommen haben. Geistliche und weltliche Reisevorbereitung kommt hier eben zusammen. Das heißt, auf der anderen Seite natürlich, wenn ich in Gemeinde unterwegs bin, dann kann ich mich nicht nur auf meine natürlichen Begabungen verlassen, sondern dann heißt es, da muss ich das verbinden. Mein Glaube und meine natürlichen Begabungen, die kommen hier zusammen und so kann ich Gott dienen. Das sind Esras Reisevorbereitung. Heiliges soll heilig behandelt werden und wir dürfen unseren Glauben und sollen unseren Glauben in unseren weltlichen Alltag mit reinnehmen. Aber wir dürfen unsere natürlichen Begabungen und weltliche Methoden auch in Gemeinde mit hineinnehmen. Und das hat Esra gemacht. Und so macht Esra sich auf die Reise. Und indem er eben Heiliges heilig behandelt, indem er für dieses geistliche Unterfangen dieser heiligen Geräte jetzt auch eine weltliche Methode nimmt, indem er für diese weltliche Reise geistliche Reisevorbereitung nimmt. Und dann heißt es in Vers 32, und so kamen wir nach Jerusalem und blieben dort 3 Tage. Wie gut, dass Esra das so gemacht hat. Wie gut, dass er sich da so eingesetzt hat. Denn dadurch konnte die Reise gelingen. Esra gibt uns da ein anderes Bild. Wir lesen an vielen Stellen in Kapitel 7 und Kapitel 8, nur in diesen beiden Kapiteln, lesen wir immer wieder eine Formulierung. Es beginnt schon in Kapitel 7, Vers 6, da heißt es dann am Ende, und der König gewährte ihm, da die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war. Und in Vers 9 geht es genauso weiter. Und am 1. des 5. Monats kam er nach Jerusalem, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. In 7, Vers 28 geht es weiter. Ich aber fasste Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war. In 8, Vers 18 geht es weiter. Da ließen sie, weil die gute Hand unseres Gottes über uns war, einen einsichtsvollen Mann zu uns kommen von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis. Und in Vers 22, wir hatten nämlich zum König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen. Und in Vers 31 heißt es, und die Hand unseres Gottes war über uns und er rettete uns vor der Hand des Feindes. Immer wieder betont Esra genau dieses Element. Denn die Hand meines Gottes, die Hand unseres Gottes war über mir, über uns. Ja, der Einsatz von Esra, der war wichtig. Die Reisevorbereitungen von Esra, die waren wichtig. Aber das Gelingen kommt nur, weil die Hand Gottes über ihm war. Wenn wir die Hand Gottes im Alten Testament anschauen, dann ist die Hand immer ein Symbol von Macht, von Stärke, von Gewalt. Und die Hand Gottes wird an vielen Stellen im Alten Testament gebraucht, zum Gericht, aber auch zur Gnade. Aber immer geht es um die Macht Gottes, die dahinter steht und sagt, und Gott hat das bewirkt. Und genau das haben wir hier bei Esra, dass Esra das immer wieder betont, dass er sagt, es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, was für eine tolle Grundentscheidung ich getroffen habe. Es geht nicht darum, was für tolle Reisevorbereitungen ich getroffen habe. Es geht nicht darum, was für tolle Begabungen ich habe. Nein, es geht einzig und allein darum, dass die Hand Gottes über mir ist. Dass Gott hier Gelingen schenkt. Die Leviten sind nur dabei, weil Gott das geschenkt hat. Der Schutz auf der Reise, es ist ihnen auf der Reise nur deshalb nicht passiert, weil Gott das so bewirkt hat, nicht weil Esra sich toll vorbereitet hat. Und das müssen wir auch hier wieder, dieses Zusammenspiel, es nimmt uns nicht aus der Verantwortung. Es heißt nicht, dass Esra einfach hingesessen ist und gewartet hat, was Gott macht, sondern Esra hat gemacht. Er war aktiv und er war sehr aktiv. Aber er macht deutlich, es geht trotzdem nicht um mich. Trotz der guten geistlichen und weltlichen Reisevorbereitungen sagt er, es geht trotzdem nicht um mich. Gott fordert unseren Einsatz, aber am Ende müssen wir uns immer bewusst machen, es hängt nicht an unserem Einsatz. Es hängt nicht darin, wie viel wir uns da jetzt einbringen. Es hängt nicht davon ab, wie viele Begabungen wir in die Gemeinde investieren, wie viel geistliche und weltliche Vorbereitung wir vor Projekten einbauen. Nein, daran hängt es nicht. Es ist wichtig und es ist notwendig, aber das Gelingen, das hängt an der guten Hand Gottes. Und wenn wir uns das bewusst sind, dann können wir die Reise mit Esra mitgehen. Dann können wir sagen, Esra, wir gehen mit. Denn wir sind bereit, Heiliges auch heilig zu behandeln. Dinge, Gott, die dir heilig sind, wollen auch wir heilig behandeln. Die sollen auch uns heilig sein. Da wollen wir eben diesen Unterschied machen. Wir wollen geistliche Reisevorbereitung mit reinnehmen in unsere alltäglichen Aufgaben. In unseren Alltag, der erstmal ganz viele Aufgaben beinhaltet, die eben nicht geistlicher Natur sind, wollen wir sagen, und da kommen wir mit Gott rein. Da kommen wir mit unserem Glauben rein. Wir lassen den nicht irgendwo zu Hause stehen, bis wir wieder zu Hause ankommen. Nein, der geht mit, egal wo wir hingehen. Und wir sind bereit zu sagen, und Esra, ich möchte auch meine natürlichen Gaben einsetzen. Bin auch bereit, weltliche Methoden reinzunehmen, wenn sie der Gemeinde dienlich sind. Aber Esra, ich bin mir auch bewusst, dass in allem, dass das nicht das Entscheidende ist. Sondern in allem, was ich einbringe, möchte ich mich eben an diese gute Hand Gottes hängen. Dass ich sage, und ich brauche das, dass die gute Hand Gottes über mir ist. Denn nur dann weiß ich, gelingt mein Projekt. Gelingt das Projekt in der Gemeinde. Und wenn wir das jetzt mal ganz konkret auf die Jesuswoche anwenden, dann sagen wir, es ist wichtig, dass wir unseren Einsatz bringen. Dass wir uns damit mit reinnehmen, dass wir unsere Aufgaben, unsere Begabungen, geistlich und weltliche Begabungen damit reinbringen, aber zu sagen, am Ende liegt es nicht an mir. Am Ende liegt es nicht daran, wie viele Leute ich einlade, wie viel ich mich in dieser Woche hier blicken lasse und mich einsetze. Am Ende hängt es darum, dass ich sage, und die gute Hand Gottes ist da drüber. Die gute Hand Gottes lenkt und leitet und führt und schenkt am Ende das Gelingen. Das ist Esras Reise. Und in diese Reise dürfen wir uns mit reinnehmen lassen. Ich möchte Heiliges heilig behandeln. Ich möchte Reisevorbereitung betreiben, geistlich, weltlich, mit rein, wo es der Gemeinde dient. Und ich möchte mich ganz bewusst von Gott abhängig machen, von seiner Hand. Denn dann ist Gelingen möglich. Ich bete mit uns. Ja, Herr, wir danken dir für Esra, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für alle Aufgaben, in denen wir drin sind, sei es in unserem Alltag, sei es in unserer Gemeinde. Und wir bitten dich, dass wir da all unsere Begabungen mit reinnehmen. Dass wir unseren Glauben nicht zu Hause lassen, dass wir unsere geistlichen Begabungen mit reinnehmen in unseren Alltag. Aber dass wir auch unsere natürlichen Begabungen, die du uns geschenkt hast, mit reinnehmen in Gemeinde. Einbringen da, wo du sie einbringen möchtest. Und Herr, wir wollen uns in allem abhängig machen von dir, von deiner guten Hand und darauf vertrauen, dass in allem Einsatz, den wir bringen, deine Hand das Gelingen schenkt. Nicht fordernd, nicht als Befehl, sondern wie Esra, der sich vor dir demütigt und sagt, du bist oben, ich bin unten. du schenkst Gelingen, wenn du Gelingen schenken willst. Nicht, weil ich das will, sondern wenn du das willst. Und da wollen wir uns einfach abhängig machen von dir und darauf vertrauen, dass du zur rechten Zeit Gelingen schenkst und auch mal kein Gelingen schenkst, wo es einfach nicht dran ist. Danke, Jesus, dass wir das lernen und immer wieder neu lernen dürfen, dass da eben beides zusammenkommt. Unser Glaube, unsere natürlichen Begabungen, unsere Person, die du geschaffen hast. Und du, das darf sich miteinander verbinden und dann dir zum Dienst sein. Wir beten dich an und wir bitten dich, dass wir das in unserem Alltag wieder ganz, ganz neu begreifen dürfen. Amen.